Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus SIM.
Herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Mein Name ist Diebke Brenneisen.
Und ich bin Christian Erker. Das ist die erste richtige Folge von diesem Podcast, Der ältere Mensch im Krankenhaus. Und in dieser Folge geht es rund um das Thema Delir. Das ist ein ziemlich komplexes Krankheitsbild. Das heißt, wir beschäftigen uns so ein bisschen schrittweise damit. Heute, was ist ein Delir? Wie entsteht es? Wie kann man es diagnostizieren? Und in weiteren Folgen werden wir uns später genauer um Prophylaxe und Therapie kümmern. Die Folge hat ja einen Untertitel, aus der Spur geraten. Wenn man sich das so vorstellt, ältere Menschen im Krankenhaus, die irgendwie nicht in der Spur laufen, aus der Spur geraten sind, was ist das denn nun? Was ist denn das Delir? Wie kann man das von anderen Krankheitsbildern, die ähnlich aussehen, abgrenzen?
Das aus der Spur geraten, das ist natürlich sehr lapidar gesagt, aber ich finde, dass es eben sehr, sehr gut das Krankheitsbild symbolisiert und darstellt. Es ist eben ein ganz plötzlich auftretendes Krankheitsbild, eine Veränderung, die der Patient selbst manchmal auch merkt, aber vor allem eben auch die Umstehenden. Es ist ganz zentral, neben der Desorientierung, der Verwirrung, eine Aufmerksamkeitsstörung. Das heißt, der Patient im Delir ist ganz schnell gereizt, er ist ganz schnell ablenkbar, er ist unruhig, fahrig, reizbar. Zusätzlich treten eben Denkstörungen, Gedächtnisstörungen oder auch Störungen in der Wahrnehmung auf.
Das sind ja viele, ich sag mal, sehr feine neurologische Symptome. Die kommen ja so oder so ähnlich auch bei vielen anderen neurologischen Erkrankungen, zumindest in Teilen davon, vor. Kann man das klar voneinander abgrenzen? Gibt es klare Kriterienkataloge dafür?
Das ist eben die Herausforderung und das gebe ich zu, es ist sehr, sehr schwierig manchmal, es eben insbesondere von einer demenziellen Erkrankung abzugrenzen. Was dabei hilft, dass ein Delir meistens sehr plötzlich auftritt und da ist eben genau der Punkt, wie man es eben von einer Demenz, die ja langsam fortschreitend entsteht, abgrenzen kann. Zudem kann ein Delir fluktuieren, das heißt, es kann mal da sein, dann wieder weg sein und eben wieder auftreten. Und auch ein Charakteristikum, wenn man die Ursache des Delirs behebt, ist die Symptomatik in der Regel regredient. Das habe ich ja eben bei einer Demenz auch nicht.
Da ist dieses Bild aus der Spur geraten tatsächlich total hilfreich, ne? Wenn man sich so vorstellt, der ältere Mensch läuft nicht in der Spur, ist aus der Spur geraten und genauso fluktuieren kann er ja wieder in die Spur hineinkommen und dann wieder in der Spur laufen. Schönes Bild eigentlich. Ist das häufig? Also gibt es da Zahlen zu?
Ja, um es vorauszuschicken, das Delir ist extremst häufig. Die Zahlen variieren je nach Patientenkollektiv und Alter. Aber ganz im Durchschnitt kann man sagen, alle Patienten über 65, die sich einer Operation unterziehen, bei denen erleiden ungefähr 20%, also ein Fünftel, ein Delir. Etwas häufiger kommt es sogar in den konservativen Fachabteilungen vor. Da geht man davon aus, dass ungefähr ein Drittel aller Patienten, die sich im Krankenhaus befinden, an einem Delir erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, ein Delir zu erleiden, steigt mit der Erkrankungsschwere und der Komplexität des Eingriffs. Also um ein Beispiel zu nennen, also viele ältere Patienten stürzen ja und ziehen sich eine hüftgelenksnahe Fraktur zu und da, das hängt davon ein bisschen auch ab, dass es eben auch meistens ein Notfalleingriff ist, steigt das Risiko auf 50%. Und wenn anschließend eventuell noch ein Intensivaufenthalt vonnöten ist, gegebenenfalls sogar mit einer invasiven Beatmung, und das kennen wir alle auf der Intensivstation, ist eben die Rate der Patienten, die ein Delir haben, immens hoch. Man geht davon aus, dass es sicherlich 60, manchmal sogar 80% sind.
Wahnsinn, das sind ja richtig hohe Zahlen. Wenn ich jetzt so ehrlich beobachte, also in meinem Alltag, ich mache halt Anästhesie und auch ein bisschen Intensivmedizin, aber nicht 80% von den Patienten auf der Intensivstation randalieren da. Also irgendwie fallen die mir nicht immer auf, oder?
Das ist richtig und das liegt daran, dass wir das Delir nicht immer erkennen als ein solches. Und da kommen wir auf die Formen zu sprechen. Es gibt eben zwei unterschiedliche. Das einmal ist das, was du angesprochen hast, diese, ich sag's mal, randalierenden Patienten, also die unglaublich unruhigen, teilweise aggressiven Patienten, die eben sehr, sehr viel Personal binden. Und das ist ja das, was wir, wenn wir eben vom Delir sprechen, häufig vor Augen haben, diese Patienten. Das ist die sehr viel seltenere auftretende Form, also die sogenannte hyperaktive Form, tritt meist nur zwischen 5% und 10% überhaupt auf. Und die viel häufigere Form, das ist die des hypoaktiven Delirs. Und das sind die Patienten, die eher zurückgezogen sind, ruhig, manchmal sogar apathisch. Und die gehen häufig unter. Und man nimmt an, dass diese Form eben eine deutlich schlechtere Prognose hat, weil man sie eben nicht erkennt. Und das sind vielleicht auch die Patienten, an die du denkst auf der Intensivstation, die man eben nicht erkennt und woher aber diese hohen Zahlen der 80% kommen.
Ich glaube, da habe ich tatsächlich, oder das medizinische System hat da ja auch eine Aufmerksamkeitsstörung, weil die randalierenden Patienten, die fallen ja auf, weil die machen Arbeit. Mhm. Die hypoaktiven Patienten, ich habe es richtig verstanden, sind deutlich häufiger. Die fallen uns wahrscheinlich deswegen nicht auf, weil die einfach brav im Bett liegen und uns keine Arbeit machen, salopp gesagt, ne? Fieser Fallstrick eigentlich, ne?
Genau, aber dafür ist es eben sehr, sehr wichtig, dass wir uns um diese Patienten kümmern, vorausgesetzt, wir erkennen es, aber das setzt voraus, dass wir eben nachsehen. Nach einem Delir.
Mir schwebt da noch so ein Begriff im Kopf rum. Also als ich angefangen hatte, Anästhesie zu machen, wurde immer so vom Durchgangssyndrom gesprochen. Oder man hat irgendwie gesagt, ja, das kommt von der Narkose, das gibt sich schon wieder. Das klingt ja jetzt schon deutlich differenzierter. Also mit den rein qualitativen Bewusstseinseinschränkungen, die du gerade beschrieben hattest, in den verschiedenen Facetten. Offensichtlich weiß man inzwischen ein bisschen mehr von diesem Krankheitsbild, als man das noch früher wusste, oder?
Genau, also der Begriff Durchgangssyndrom, der verharmlost das Ganze. Wir wissen, dass ein Delir gravierende Folgen haben kann. Zum Beispiel stellt es einen Risikofaktor für eine später auftretende Demenz dar, circa 10- bis 12-fach erhöhtes Risiko gegenüber eben Patienten, die kein Delir haben. Genauso kann auch ein Delir Folgekomplikationen nach sich ziehen. Man denkt hier zum Beispiel an Stürze, wenn die Patienten sich eben nachts in ihrer Desorientierung aus dem Bett mobilisieren und möglicherweise sich eine Fraktur zuziehen. Ganz generell ist die Mortalität eben drastisch gesteigert. Im Mittel kann man davon sprechen, dass das Risiko innerhalb von 2 Jahren, wenn man ein Delir bekommen hat, zu versterben um 50% gesteigert ist. Allerdings muss man so ein bisschen zu dieser Zahl einschränkend sagen, dass aus den Untersuchungen nicht immer klar hervorgeht, ob eben der Mensch an dem Delir an sich oder an der Schwere der Erkrankung, deren Ausdruck eben das Delir war, verstorben ist. Mhm. Zum Beispiel eben hier ganz klassisch die Sepsis.
Ja, klar, das ist wahrscheinlich auch einfach schwer auseinander zu differenzieren, ne?
Genau, aber es ist trotzdem extremst wichtig, dass wir eben nachsehen, dass wir die Diagnose stellen und dass wir dann eben frühzeitig eine Therapie einleiten, weil man kann ein Delir auch als ein Organversagen des Gehirns bezeichnen.
Also ähnlich dringlich sozusagen wie Organversagen der Niere, Organversagen der Lunge, was ja Dialyse oder Beatmung irgendwie anschließt.
Ganz genau.
Ein Versagen des Gehirns. Gibt's klar fassbare Kriterien, anhand derer ich eine Diagnose Delir stellen kann?
Leider existieren weder apparative noch laborchemische Tests, um die Diagnose eines Delirs zu sichern. Wenn man da so ein bisschen vielleicht vergleichend den Myokardinfarkt nimmt, da schreiben wir ein EKG, sehen jetzt beim ST-Hebungsinfarkt eben die Hebungen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich da eine Koronarstenose dahinter verbirgt, ist ja extremst hoch. Also da haben wir schon eine hohe Testgenauigkeit, wenn man das so sagen will. Beim Delir ist es eben sehr, sehr schwierig, sodass uns da letztendlich nur Testverfahren bleiben. Die Testverfahren beinhalten, dass wir den Patienten Fragen stellen. Manchmal müssen sie auch ganz, ganz kleine Aufgaben bewältigen. Manchmal gibt es aber auch Tests, die sich aus Fremdbeobachtung zusammensetzen. So ein bisschen ergänzend muss ich noch zu den operativen Verfahren sagen. Man kann schon oder man könnte schon auch im EEG ein Delir detektieren. Man hat da Veränderungen in den Delta-Wellen. Aber das EEG stellt noch, muss man vielleicht sagen, noch nicht die Routinediagnostik da.
Hast du Beispiele für Fragebogen? Gibt es den einen Fragebogen, den man oder Test, den man durchführen kann, der eine hohe Aussagekraft hat, oder ist das auch ein bisschen kontextabhängig?
Genau, also den einen gibt es nicht. Es gibt ganz, ganz viel verschiedene und auch da muss man einfach schauen, wer soll in meinem klinischen Setting welche Patienten wann testen, wann macht es Sinn, welchen Test anzuwenden. Für den deutschsprachigen Raum gibt es da gute, übersetzte und auch validierte Testverfahren. Das sind einmal eben die große CAM-Familie, wie ich es immer so schön nenne, also der CAM-ICU beispielsweise oder auch der große CAM-Test. Es gibt einmal den, ich sagte gerade schon, eben Fremdbeobachtungen, das ist eher vielleicht so der Nudesk, der wirklich ohne den Patienten Fragen stellen zu müssen durchzuführen ist, oder auch der 4AT oder der ICDSC, der eher so für das Intensivpatientenkollektiv geeignet ist. Allen gemeinsam muss man sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Anwender schult, damit man auch wirklich aussagekräftige Ergebnisse dann bekommt.
Jetzt haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht zur Diagnosestellung. Gibt's, wenn wir ein bisschen tiefer in die Mechanik einsteigen, gibt's eigentlich irgendwie Hinweise darauf, woher das kommt? Was ist da genau aus der Spur geraten im Gehirn?
Ja, um es vorauszuschicken, also die pathophysiologischen Mechanismen, die einem Delir zugrunde liegen, sind noch nicht ausreichend belegt. Man nimmt an, dass ganz viele verschiedene Faktoren einen schädigenden Einfluss auf neuronale Strukturen im Gehirn haben und so das Auftreten eines Delirs begünstigt werden kann. Dies sind zum Beispiel mikro- und makroangiopathische Veränderungen oder auch eine chronische Hypoxie, die dann durch oxidativen Stress zur Schädigung der Blut-Hirn-Schranke führen. Ein ganz wichtiger Pathomechanismus scheint ein Ungleichgewicht in den Neurotransmittern zu sein und eben hier ganz zentral ein Mangel des Acetylcholins und ein Überschuss des Dopamins. Hier zu nennen eben die Patienten mit Morbus Parkinson, die ja aufgrund ihrer Parkinson-Medikation ein erhöhtes Delirrisiko haben. Eine in den letzten Jahren vermehrt diskutierte Theorie beruht auf einer Schädigung der Mikroglia und der Astrozyten im Gehirn durch eine Zytokinaktivierung, wie wir sie ja zum Beispiel in der Sepsis oder auch im Trauma oder auch eben bei einer Operation haben und beobachten. Genauso führen Veränderungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt, ganz zentral hier vor allem der Natriumhaushalt, dazu, dass Wasserverschiebungen entstehen können, was ebenfalls begünstigt auf ein Delir einwirken kann. Und was man allen diesen Mechanismen und Faktoren zusammenfassend oder wie man die zusammenfassen kann, ist eben die gemeinsame Endstrecke, die letztendlich dann eine Schädigung der Synapsen und der neuronalen Dysfunktion nach sich zieht.
Also auf vielen Ebenen eigentlich eine Störung der Homöostase. Ne? Das sind alles dieses sehr wackelige Gleichgewicht, was im Alter immer wackeliger wird, wird irgendwie gestört und kann auf vielen verschiedenen Wegen letztendlich zum Auslösen von dem Delir führen. Acetylcholin ist ja tatsächlich auch ein Transmitter, der bei Narkose irgendwie beeinflusst wird durch eine ganze Reihe an Medikamenten. Dopamin genauso, also mit diesen Neurotransmittersystemen interagieren wir ja deutlich mit unseren ganzen Medikamenten. Das ist schon mal ein Faktor. Wenn ich jetzt weiß, diese ganzen Faktoren, also Gleichgewichtsstörung, Neurotransmitter, angiopathische Veränderungen, Hypoxie oder auch Entzündungsreaktionen oder Stress, wie kann ich das in meinen klinischen Alltag übertragen? Also wie kann ich Patienten vielleicht schon proaktiv erkennen?
Diese Mechanismen, das gebe ich zu, die sind vielleicht nicht so ganz zufriedenstellend, um sie ja in meinen klinischen Alltag zu übernehmen. Ich kann natürlich da zentral auf die Elektrolyte schauen, gucken, dass die im Gleichgewicht sind. Ich muss im Hinterkopf haben, Morbus Parkinson, da muss wirklich die rote Warnlampe bei mir angehen. Genauso generell klinisch zu diagnostizierende Exsikkose, dass ich eben da drauf achte, dass da alles im Gleichgewicht ist. Nichtsdestotrotz, gerade Stichwort Zytokine, da habe ich natürlich wenig Einfluss, weil das ja mit dem Patienten passiert. Worauf ich aber schon Einfluss haben kann, und zwar im Vorfeld, das sind Risikofaktoren, die ein Delir begünstigen können. Und das ist eben nicht nur das biologische Alter oder Vorerkrankung oder bestehendes kognitives Defizit, was ja letztendlich Risikofaktoren sind, die wir nicht verändern können, die der Patient mitbringt. Viel entscheidender sind eben Risikofaktoren, die wir verändern können, entweder mittel- oder langfristig. Und da denke ich zum Beispiel eben Medikamente, du hast es gerade angesprochen, dass wir eben darauf achten, welche Medikamente wir nehmen. Da gibt es, ich sag mal, gute und vielleicht bessere Medikamente, dass wir uns um Schmerzen kümmern, dass die eben nicht entstehen, dass wir Dehydratation vermeiden, dass wir auf die Dauermedikation der Patienten schauen und gerade da nochmal ganz gezielt nachfragen, gibt es vielleicht Substanzen, die der Patient zu Hause dauerhaft einnimmt, die er aber nicht angibt, weil das eben frei verkäufliche Medikamente sind, die ihm aber jetzt fehlen. Und das sind eben so Faktoren, die ich schon in der Anamnese erheben kann und die manchmal den entscheidenden Faktor liefern, ein Delir eventuell zu verhindern.
Gibt es so eine Art Punktesystem oder so etwas, um vorherzusagen, also außerhalb einer Glaskugel, welcher Patient jetzt ein Delir erleiden wird oder wenig? Gibt es da ein Prognoseschema?
Das gibt es leider nicht. Also man geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Mensch ein Delir erleiden kann. Allerdings bedarf es eben bei den jüngeren und noch nicht vorerkrankten Patienten deutlich höhere pathogene Einwirkungen. Da denke ich gerade eben an die Intensivpflichtigkeit, an die Sepsis, an die Beatmung, als das bei den älteren Patienten der Fall ist. Man spricht beim Delir eben auch von der sogenannten Schwellentheorie. Das heißt, bei hoher Vulnerabilität, wie beispielsweise ein vorgeschädigtes Gehirn bei einer demenziellen Erkrankung, bedarf es einer nur sehr geringen Noxe, wie beispielsweise die Exsikkose, dass ein Delir ausgelöst wird. Wohingegen eben bei niedriger Vulnerabilität eine starke Noxe oder die Summe aus vielen Noxen dann auftreten muss. Und wann und bei welchem Patienten das allerdings der Fall ist, das können wir nicht vorhersagen.
Und können wir Screening-Maßnahmen treffen, die uns irgendwie dabei helfen können?
Auf jeden Fall. Und das ist eben ganz entscheidend, dass wir perioperativ das Risiko erfassen. Und ein sinnvoller Risikofaktor oder Parameter, dass wir eben die Gebrechlichkeit, die Frailty bestimmen. Wir wissen, dass Frailty sowohl Mortalität als auch Krankenhausverweildauer signifikant erhöht, sodass es wirklich sinnvoll ist, das im Vorfeld beispielsweise in einer ambulanten Sprechstunde oder in der Narkosesprechstunde vor der Operation, dass wir das eben erfassen und somit gebrechliche Patienten erfassen und die dann einer ganz gezielten prophylaktischen Therapie unterziehen oder sie zumindest eben sozusagen auf dem Schirm haben, dass sie risikobehaftet sind, ein Delir zu erleiden.
Frailty ist jetzt vielleicht ein Begriff, den nicht jeder unserer Zuhörer direkt kennt. Also es übersetzt irgendwie so, kann man glaube ich sagen, Gebrechlichkeit.
Genau.
Also ein zartes Pflänzchen, was sehr zerbrechlich ist. Gibt es da standardisierte Testverfahren für?
Also die Frailty an sich ist nicht definiert. Der älteste Frailty Assessment ist letztendlich das nach Fried, wo man mit ein paar Fragen, da geht es um subjektive Erschöpfung, um Muskelkraft, ja, um Gewichtsverlust, letztendlich erfragen kann, ob diese Gebrechlichkeit vorliegt und dann nach einem Punktesystem dann eben entweder normal, pre-frail oder eben frail erkannt wird.
Also wir haben schon ein bisschen eine Chance, mit ein bisschen Augenmaß Patienten zu identifizieren, die ein Risiko haben, mehr Delir zu entwickeln als andere Patientengruppen. Es geht nicht nur um Alter, sondern es geht auch um Gebrechlichkeit, es geht um Vorerkrankungen, es geht um Komedikation. Wenn wir mit Augenmaß solche Patienten identifizieren, macht es ja Sinn, hier auch prophylaktisch dann tätig zu werden.
Auf jeden Fall. Also das sollte zumindest immer nach einem Screening meiner Meinung nach in der Folge auftreten, dass wir screenen, aber dann auch eine Konsequenz daraus ableiten. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle auch dann prophylaktisch tätig werden, um unseren älteren, teilweise ja auch hochbetagten Patienten gut durch diesen Krankenhausaufenthalt zu bringen und sie mit dem Ziel, ja eventuell einem verbesserten, aber zumindest mit einem identischen funktionellen Status, einem gleichen Allgemeinzustand wieder nach Hause entlassen zu können. Und da die prophylaktischen Maßnahmen zur Verhinderung des Delirs die entscheidende oder eine ganz gravierende Rolle einnehmen, widmen wir dieser Thematik dann eine eigene Folge dieses Podcasts, sowie auch der nicht-medikamentösen, also der Standardtherapie, aber auch der medikamentösen Therapie.
Also darum geht's dann in den nächsten Folgen. Spannend. Man kann es doch wirklich auf viele verschiedene Themen und Folgen aufteilen. Ich fasse ganz kurz zusammen, was ich aus dieser Folge gelernt habe. Also Delir ist etwas ziemlich Häufiges. Ich war ein bisschen erstaunt darüber, wie häufig es ist und auch darüber, was das für eine Mortalitätserhöhung mit sich bringt. Also es ist nicht nur unangenehm, sondern auch tatsächlich in harten Outcome-Parametern messbar. Es gibt Folgekomplikationen, es gibt Leute, die erholen sich davon nicht oder kommen schlechter aus der ganzen Geschichte raus. Aber es gibt auch gute Teile oder gute Nachrichten. Wir haben ein bisschen die Möglichkeit, Patienten zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko haben. Die Leute, die diesen Podcast aufmerksam gehört haben, sind jetzt sensibilisiert für dieses Thema und haben die Möglichkeit, vielleicht auch in der Organisation und im Management an der einen oder anderen Stelle Prozesse anzupassen, damit sie passender sind für ältere Menschen und eher dazu führen, dass diese Menschen nicht aus der Spur geraten.
Genau, du hast es wunderbar zusammengefasst. Das ist das Ziel unserer Reihe und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Danke dir ganz herzlich, Christian, für diesen Einstieg und freue mich auf die weiteren.
Sehr gerne. Wenn ihr als Hörer noch Vorschläge habt, Anregungen, Wünsche, Themen, die ihr gerne diskutiert haben möchtet oder Rückfragen habt, könnt ihr gerne mit uns in Austausch kommen. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an podcast@sfh-münster.de, das Münster hier mit UE geschrieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.